Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen im Übersetzerzentrum. Es geht jetzt hier nach der Vorstellung der Nominierten weiter mit einer für Übersetzer nicht weniger spannenden Veranstaltung mit dem Titel Gutes im Schilde führen. Diese ungewöhnliche, nicht ganz idiomatische Wendung haben wir dem Schriftsteller Sascha Stanicic zu verdanken. Das Gespräch, das jetzt folgen wird, ist ein Gespräch über die Wachheit beim Übersetzen von Autoren, die bewusst Fragezeichen in einer anderen Sprache als ihre Muttersprache schreiben. Podiumsgäste sind die Literaturübersetzerin Susanne Urban, von Ihnen aus gesehen rechts auf dem Podium, die Autorin Melinda Nadja Abonji, und moderiert wird die Veranstaltung von Lerke von Saalfeld. Nur ganz kurz zur Moderatorin ein paar Worte. Lerke von Saalfeld ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und seit über 20 Jahren als freie Kulturjournalistin hauptsächlich für Rundfunk und Fernsehen tätig. Und weil es zu unserem Thema passt, möchte ich noch erwähnen, dass sie Herausgeberin einer Anthologie ist, die den Titel trägt Ich habe eine fremde Sprache gewählt. Sie ist 1998 erschienen und vereinigt Texte von Autoren, die das Deutsche als Literatursprache gewählt haben. Ich übergebe jetzt. Viel Spaß bei der Veranstaltung.
Danke sehr. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit einer Übersetzerin und mit einer Autorin. Wir führen etwas im Schilde. Normalerweise führt man etwas im Schilde eigentlich nur im negativen Sinne. Wir haben es vor, im Guten zu tun. Wir wollen herausfinden, was vermag Sprache in den verschiedenen Kulturen und Sprachräumen. Was kann man zum Ausdruck bringen durch Sprachen, die erstmal miteinander vermittelt werden müssen. Und es wird um Sprache als ein vielstimmiges und mehrstimmiges Instrument gehen. Es wird um Harmonien, aber auch um Dissonanzen gehen, um Einklang und Vielklang. Dazu sind zwei besonders befähigte Expertinnen hier am Podium versammelt, weil beide ihre literarische Arbeit sowohl als Autorin wie auch als Übersetzerin dem Kosmos von Sprachen gewidmet haben. Melinda Nadja-Abonji wurde 1968 im Norden Serbiens in der Vojvodina geboren. Ihre Muttersprache ist Ungarisch, also nicht Serbisch. Im Alter von 5 Jahren zog sie mit ihren Eltern in die deutschsprachige Schweiz, wo sie noch heute in Zürich lebt. Das Zürichdeutsch, so hat sie einmal gesagt, ist ihre mündliche Sprache. Das werden Sie heute hier, glaube ich, nicht von ihr hören. Die Familiensprache ist Ungarisch geblieben, übrigens auch in ihrer Musik, denn Melinda ist auch eine Musikperformerin. Das werden wir heute leider auch hier nicht zum Klingen bringen können. Da müssen Sie sie weiter verfolgen. Und das Hochdeutsche hat sie als eine Art Kunstsprache definiert. Auf diesen 3 Ebenen spielt sich mein Leben ab, sagt die Schriftstellerin von sich selbst. Geht das nicht? Susan Orben, oh, das ist sehr viel lauter. Susan Orben hat sich mit dem Studium der Germanistik und nach vielen Jahren als Buchhändlerin, auch als Übersetzerin aus dem Englischen, aus Großbritannien, den USA, Afrika, Indien und Australien beschäftigt. Das heißt, mit einem Englisch, das eigentlich ein kompliziertes Englisch ist, weil es vermischt ist mit den jeweiligen Ländern, sei es Indien, sei es Afrika oder auch Australien, wo das Englische nicht mehr ein reines Englisch ist. Und sie ist auch tätig als Lektorin. Das sind ihre höchst engagierten Betätigungsfelder. Viele ihrer Autoren, und das ist das Spannende, sind Sprachwechsler. Das heißt, sie leben zwischen mindestens 2 Sprachen, sind teilweise auch bilingual aufgewachsen. Und durch ihre Übersetzung kommt nur noch ein drittes hinzu. Wie bringt man das nämlich, das Ganze, ins Deutsche? Das ist für alle Übersetzer eine große Herausforderung, Ich werde nie vergessen, Ragni Maria Gschwend, die italienische Übersetzerin, hat einmal erzählt, in den 50er und 60er Jahren war es üblich, wenn im italienischen Dialekt vorkam, und das kommt oft vor, dann hat man einfach, das war so die Regel, das ins Berlinerische übersetzt. Also dann sind da so kleine neapolitanische Frechdachse und dann sprechen die plötzlich Berlinerisch, was eine vollkommene Verfremdung und Entfremdung ist. Das kann sich heute kein Übersetzer mehr leisten. Frau Urban, Sie hätten sich auch einfachere Autoren auswählen können, brave Muttersprachler nämlich, jedem bekanntes Englisch sprechen. Wie kamen Sie dazu, sich auf diese Sprachchamäleons, wie Sie sie selber einmal genannt haben, auf die einzulassen? Das ist Ihre Vorlage, Vorliebe, man kann fast sagen, Ihre Leidenschaft.
Schauen wir, ob dieses Mikro funktioniert ist. Ganz nah? Okay. Wie Frau zum Kinde. Mein allererster übersetzter Autor, Esfandiari, war ein Iraner, der sein Manuskript auf Englisch schrieb, weil die Lage, die politische im Iran, immer prekär war und er dachte, auf Englisch fällt es weniger auf. Auch eine bewusste Entscheidung dieses Autors, auf Englisch zu schreiben. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich mich im Iran überhaupt nicht auskenne. Dieses Buch spielt auch im Iran. Sehr kritisch beleuchtet es die Situation im Iran in den 50er, 60er Jahren. Und ich wurde mit dieser typischen, blumigen, iranischen Sprache, die ja überbordend, überschwänglich ist, die pathetisch ist, was wiederum im Englischen einigermaßen akzeptabel ist. Im Deutschen, so wie dieses Pathos reinkommt, wird es unnatürlich. Und da habe ich gemerkt, diesen Transfer muss ich jetzt hinbringen. Ich muss dieses Pathos gebremst rüberbringen, darf die ganzen Metaphern nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, sondern ich muss sie erhalten in einem Deutsch, das dem deutschen Leser nicht aufstößt. Stichwort Wirkungsäquivalenz. Der deutsche Leser soll das Buch so lesen, wie der englische, der amerikanische Leser das Original. Und da hatte ich dann Blut geleckt und hinzu kam, dass in unserem Beruf, wie fast überall, man gerne in Schubladen gesteckt wird und irgendwann war es dann, naja, das ist die übersetzt dann so Autoren so ein bisschen aus Randkulturen, hier hast du den Nächsten, übersetzt den mal.
Und welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, darauf werden wir noch im Verlauf des Gesprächs eingehen. Belinda Notch-Abonnier, Sie haben einmal in einem Interview gesagt, für jeden Stoff, für jede Person muss man eine neue Sprache erfinden. Und schreiben Sie ja immer im Deutschen. Und dieses Deutsche ist trotzdem immer verschieden. Wie funktioniert das bei Ihnen?
Ich nehme dieses Mikrofon, ja. Ja, wie funktioniert das? Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber auch bei kürzeren Texten habe ich immer gemerkt, dass ich beginne und dieser Beginn, damit es eben ein Beginn ist, muss die Sprache so beschaffen sein, dass sie eben weit tragen kann. Also das heißt, wenn ich anfange, muss darin schon ein Klang vorhanden sein, wo ich weiß, das ist jetzt dieser Stoff in diesem Klang drin und der trägt dann über 200 Seiten oder was auch immer. Und ich glaube einfach nicht, dass man sozusagen über eine Sprache verfügt, sondern dass man in eine Sprachbewegung hineinkommen muss beim Schreiben. Und solange das eben nicht der Fall ist, dann beginne ich halt immer wieder von vorne.
Das heißt, das geht irgendwie gar nicht.
Nehmen Sie doch das.
Ja, ich wollte nur einen kleinen Einwurf machen. Das heißt, innerhalb der Sprache gibt es mehrere Sprachen, innerhalb einer Sprache.
Ja, natürlich. Das funktioniert ja prima. Gut. Innerhalb einer Sprache haben wir ganz viele Sprachmöglichkeiten. Je nachdem, wenn ich von einer Figur schreibe, die aus armen Verhältnissen kommt, die sozusagen sprachfern, was ich überhaupt nicht mag, groß geworden ist, dann hat diese Figur natürlich nicht diese Sprachfertigkeit, wie wenn ich von einer Figur spreche, die mit einem akademischen Hintergrund ausgestattet ist, also von daher, also das ist nur ein Beispiel. Und natürlich bin ich mit verschiedenen Sprachen groß geworden und ich möchte auch diese Sprachen in meiner literarischen Sprache zum Klingen bringen. Das ist, ja, also das schließt, ich finde eben, man thematisiert oft, dass eine Sprache die andere auch ausschließt. Aber ja, beim Übersetzen merkt man die Schwierigkeiten, aber auch die Gemeinsamkeiten von Sprachen. Und das ist dieser hochkomplexe Zusammenhang, dass vieles kann nicht übertragen werden, aber das ist ja beim Schreiben genauso, dass man immer an die Grenzen der Sprache kommt, an die Grenzen der Sprachfertigkeiten. Und da muss man immer gucken, also wie kommt man zu dieser Sprache, ja? Zu dieser literarischen Sprache.
Susan Urban, betrifft das auch ihr, klingen da auch Ihre eigenen Erfahrungen an?
Ja, absolut. Jede Person braucht ihr eigenes Sprachregister. Es muss sich das Alter abbilden, es muss sich der soziale Hintergrund abbilden, Bildungsgrad, Interessen, sodass für jede Figur eine eigene Stimme gefunden werden muss. Und jeder Autor löst es natürlich anders. Manche legen ganz großen Wert darauf. Und das ist so ein bisschen diese kleine künstlerische Freiheit, die man sich als Übersetzer nehmen kann, dass man dann ein leicht anderes Sprachregister wählt, weil es eine Unterscheidungsmöglichkeit im Deutschen ist, diese Figur von anderen abzugrenzen, weil einem andere Möglichkeiten bei dem Einschmuggeln dieses Buches ins Deutsche verloren geht, sodass man einfach nach ein paar anderen Rettungsankern greifen muss, um diese Wirkungsäquivalenz zu erzielen.
Ich möchte noch auch zur Einführung dieses Gesprächs etwas zur Standortbestimmung meiner beiden Gesprächspartnerinnen sagen. Das, womit sie sich beschäftigen wird in der Literaturkritik gerne oder Literaturwissenschaft als Migrantenliteratur bezeichnet. In den 80er Jahren war mal die Rede von Gastarbeiterliteratur. Das traut sich heute keiner mehr zu sagen, zumal es nicht mehr die Gastarbeiter sind, die schreiben, sondern ganz andere Menschen nach Deutschland kommen und die deutsche Sprache zu ihrer Literatursprache oder nicht nach Deutschland, in die Schweiz kommen, zu ihrer Literatursprache wählen. Dann gibt es den etwas feineren Ausdruck von der sogenannten Chamisso-Literatur, den ich genauso unglücklich finde, obwohl er bezieht sich auf Adalbert von Chamisso, der als deutscher Romantiker par excellence gilt. Der ist aber Franzose, hat übrigens gar nicht sehr gut Deutsch gesprochen, mit sehr scharfem Akzent. Und er meint die Autoren, die aus anderen Kulturen, aus anderen Sprachen kommen und gewechselt sind in die deutsche Sprache, in den Deutschen, in eine andere Kultur. Aber es ist immer so eine, naja, zwiespältige Angelegenheit. Wie bezeichnet man sich selbst eigentlich? Möchte man diese Etikettierung oder möchte man sie nicht? Das betrifft nicht nur Melinda, die aus dem jugoslawischen, ungarischen Bereich kommt, sondern eigentlich auch das, was Susan Urban übersetzt, weil das ja auch alles so, ja, Autoren sind, die mit mehreren Sprachen sich abgegeben haben, sich herumschlagen und dann der Übersetzerin große Schwierigkeiten bereiten. Wie würden Sie diese Literatur oder wie würden Sie das einordnen? Das ist immer ein Streit, der lange sagt, man darf diese Begriffe nicht aufgeben, weil die eine Besonderheit charakterisieren, was ja stimmt. Und trotzdem haben Sie so etwas, nicht ganz Feines an sich.
Es wirkt gleich patriarchalisch. Es wirkt etwas gönnerhaft. Das ist so wie wir Deutschen, wir haben ein Fremdwörterbuch. Andere Sprachen haben das nicht. Die nehmen das einfach in ihr normales Wörterbuch auf. Und ich glaube, Amerikaner ohnehin nicht, aber ich glaube, dass kaum ein Engländer von einer Migrantenliteratur sprechen würde. Das resultiert natürlich alles aus unserer Historie, aber ich finde...
Die haben eine echte Kolonialgeschichte, die wir nicht haben.
Ja, die bei uns jetzt etwas anders verlief, aber ich finde, es hat trotzdem etwas Herablassendes. Mir stößt es immer relativ sauer auf, ob es ist Gastarbeiterliteratur, Chamisso-Literatur oder Migrantenliteratur ist. Es ist eine deutsche Literatur, es sind Menschen, die in der deutschen Zunge schreiben, auch wenn es nicht ihre Muttersprache ist. und ich sehe keinen Grund, sie jetzt in eine andere Schublade zu stecken. Sie sind eine Bereicherung für unsere Sprache, für unsere Kultur, für unsere Literatur. Vielleicht sollte man sie eher Sprachbereicherer oder irgendwie etwas in der Art nennen. Eine positive Art der Ausgrenzung, Gutes im Schilde führen.
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch eine grundsätzlich falsche Annahme, dass eigentlich Sprache etwas Reines ist und etwas Geschlossenes ist, also dass man über die deutsche Sprache verfügt. Und das tut einfach niemand. Auch Leute, die hier geboren sind, also sie haben bestimmt ganz viele Dialekte hier, also Sächsisch klingt für mich ganz anders, als wenn ich in München bin oder sonst wo. Also darauf muss man, glaube ich, auch immer aufmerksam machen, auch wenn das Leute, die Leitkulturen vertreten, nicht wahrhaben wollen. Also Sprache ist nichts Homogenes und wird dann interessant, wenn man eigentlich nicht mehr weiterkommt. Also wenn man eigentlich auch in der eigenen Sprache sehr viele Fragen hat. Also warum ist der Apfel der Großmutter nicht mehr gleich wie der Apfel, den man später kauft, wenn man in einer WG wohnt? Und das ist nämlich deswegen so, weil der Kontext von einem Wort spielt eine unglaublich große Rolle. Und das heißt, wir leben in einer hergestellten Homogenität, auch in einer Sprachgemeinschaft, die es so nicht gibt und auch vollkommen uninteressant ist. Und ich würde einfach sagen, Mehrsprachigkeit ist tatsächlich eine Bereicherung, obwohl ich das dann auch wieder fast in die Richtung von Exotismus, das kann in die Richtung gehen. Aber ich glaube, was es schlussendlich ist, was es für mich ist, dass ich glaube, dass mehrere Sprachen einem sehr feinfühlig machen. Also dass man denkt, eben dieses ungarische Wort für Apfel, Alma, klingt für mich erstmal ganz anders, aber eben bedeutet auch einen anderen Kontext. Und diese Mehrsprachigkeit literarisch zum Klingen zu bringen, das finde ich etwas so unglaublich Schönes. Und ich glaube auch, dass sehr viele in Deutschland lebende Autoren und geborene Autoren durch den Dialekt, aber auch dadurch, dass sie viele Leute irgendwo kennen, auch das nutzbar machen. Also Sprache als sozusagen abgezirkeltes Phänomen, das finde ich sehr altbacken. Und insofern habe ich natürlich auch etwas gegen diese Begriffe wie Migrantenliteratur oder Chamisso-Literatur.
Beide, die hier auf dem Podium versammelt sind, haben fast zeitgleich sehr wichtige Romane auf den Markt gebracht, 2010 und 2011, von Melinda Nertsch-Aubagny, ihr zweiter Roman, Tauben fliegen auf, und die Übersetzung von Susan Urban, des britischen Schriftstellers indischer Herkunft, Indra Sinha, Menschentier. Beide erschienen, wie gesagt, 1910-11, zwei Romane, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Melinda Nertsch-Aubagny beschreibt eine Familie aus der Vojvodina, Familie Kocsis, die mit ihren beiden Töchtern in die Schweiz umgesiedelt ist. Dort möchten sie gerne ankommen, aber das gelingt nicht so, wie sie es gerne vorhaben. Und weiterhin sind sie fest verbunden mit der jugoslawischen Heimat, in die sie regelmäßig in den Ferien zurückkehren. Und die Verbindung zu den Verwandten, die mehr und mehr in den Krieg hineingezogen werden. Indira Sinha beschreibt in seinem, ja man könnte fast sagen, grotesken Schelmenroman die Geschehnisse in Bhopal, die Stadt heißt im Roman ein wenig anders, im Jahre 1984, dieser grauenvolle Chemieunfall, dem Jahr, als wirklich diese Stadt aufhörte zu existieren als menschliches Gemeinwesen. Und es wird dieser Roman geschrieben aus der Perspektive eines verkrüppelten Jungen, der durch diese Giftgase schwer behindert wird, sein Rücken verdreht sich und er kann nur noch auf allen Vieren laufen, also à quatre pattes, wie es im Französischen heißt. Zwischen beiden Romanen liegen nun nicht nur Kontinente, sondern auch Welten. Und dennoch sind sie an einem Punkt ganz nah beieinander. Und das ist das auch, was mich fasziniert hat, nämlich im Verständnis und im Umgang mit der Sprache. Sowohl die Schriftstellerin wie auch die Übersetzerin haben eine sehr musikalische Auffassung vom Schwingen der Satz- und der Worte für sich gewählt, Wortmelodien, die Höhen und Tiefen im Ton, mal schräg, mal schrill, mal melancholisch, mal ernst. Und ich würde gerne einen Blick in Ihrer beider Werkstatt werfen, sozusagen, wie kriegen Sie diesen Ton, wie kriegen Sie diese Melodie hin, die einem ja nicht immer gleich so gegeben einfällt, sondern an der man schleifen muss, an der man feilen muss, wo man vielleicht auch noch gar nicht am Anfang weiß, in welche Richtung geht die Melodie.
Puh, ja, das ist eine große Frage und ich glaube auch, dass es immer verschieden ist. Also jetzt für meinen neuen Text, der dieses Jahr erscheint, war eigentlich maßgebend ein einziges Wort. Und ich wusste eigentlich gar nicht genau, was dieses Wort bedeutet. Und das ist jetzt der Titel des Buches. Und ich habe gewusst, dass dieses Wort eigentlich den Text, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, eigentlich hervorbringt. Also fast so ein Gebärprozess. Aber es war tatsächlich so, also dieses Wort hat mich so elektrisiert, dass ich das Gefühl hatte, ja, da ist ein ganzer Text drin.
Und verraten Sie uns das Wort?
Schildkrötensoldat heißt es, ja. Und ich habe dann gar nicht so lange überlegt, sondern ich habe dann angefangen zu schreiben und das ging natürlich dann nicht so in einem Fluss. Und ich habe dann gemerkt, dass sich tatsächlich in diesem Wort ganz vieles verbirgt. Und genau, also ich glaube einfach, dass es, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Sprachbewegung tatsächlich für mich sehr wichtig ist, herauszufinden, wohin bewegt sich jetzt diese Sprache, jetzt ausgehend von diesem Titel, klingt vielleicht abstrakt, aber für mich ist es sehr konkret, also diesem Wort eigentlich nachzuhören, also was steckt da alles drin. Und ich glaube einfach, was ich sehr gerne sagen möchte und wahrscheinlich, ich hoffe, dass Sie mir da beipflichten würden, dass einfach die literarische Sprache überhaupt nichts zu tun hat mit unserer Alltagssprache. Also dass das eben der grundsätzliche Unterschied ist, dass eigentlich dieses, man muss die Sprache hinter der Sprache suchen. Also das, was wir eigentlich täglich tun, uns miteinander auseinandersetzen, uns irgendwas mitteilen. Also sehr oft wird das heute ja vermischt. Aber ich glaube, dass es unendlich, also diese Differenz ist so groß, also dass diese Sprache, natürlich haben wir dann auch Anteile in Büchern, wo es um diese Mündlichkeit geht. Aber ansonsten ist diese literarische Sprache einfach auch keine nützliche, ich sage jetzt mal, eine Sprache, die man einfach benutzen kann. Also es ist nicht einfach Kommunikation. Und das ist das, was eben auch lange dauert. Also das ist so ein Schürfprozess ist, also sowohl beim Übersetzen, glaube ich, wie auch beim Schreiben, dass man diese Geduld aufbringen muss, um das so zu bergen, also ans Licht zu holen. Und das ist für mich das, was mich so elektrisiert und mir auch so Freude macht und natürlich manchmal auch so tragisch ist, weil man genau weiß, ich komme da nicht ran. Ich will da irgendwas sagen, aber es ist irgendwie jenseits der Sprache. Und die Sprache ist auch immer die Grenze der Sprache.
Absolut, gebe ich Ihnen völlig recht. Wobei es lustig ist, weil ausgerechnet bei Intrasinja die Hauptfigur Animal, dieser Bursche, der nur auf vier Beinen laufen kann aufgrund der Bhopal-Katastrophe, seine Geschichte erzählt. Natürlich ist er ein ungebildeter Junge aus den Slums. Er erzählt sie mündlich, er spricht sie auf Kassetten. Und da wurde ich natürlich draufgeworfen, ich kann ihn, weil er keine Schule besucht hat, er nicht lesen und schreiben kann, ich muss ihn umgangssprachlich reden lassen. Aber Berlinerisch kam natürlich überhaupt nicht in Frage, so dass man zu anderen Kunstgriffen greifen muss.
Eben deswegen, es ist ja dann immer noch eine Kunstsprache,
es ist eine,
oder?
Ja, es ist eine modifizierte, ich kann ihn nicht im Dialekt sprechen lassen, ich kann ihm keinen deutschen Soziolekt auf die Zunge drücken, ich muss mich mit Hilfsgriffen, behelfen. Zudem hatte ich noch das Problem, dass er auch kein Englisch spricht. Und Sinja versuchte, das extrem flexible Hindi, in Hindi kann jedes Wort im Satz quasi jede Position einnehmen, was im Englischen mit seiner relativ starren Satzbauweise natürlich nicht möglich ist. Im Deutschen ist es auch möglich, dass die deutsche Sprache ist viel flexibler als die englische. Kann ich nicht machen, das wäre kein Unterscheidungsmerkmal. Wirkungsequivalenz. Es wäre für den deutschen Leser überhaupt nicht sichtbar gewesen, dass er anders spricht. Sodass ich mir dann mit Kunstgriffen beholfen habe, wie Verwendung vieler Modalpartikel, schräge Wendungen. Wieder dieses Auffangen dessen, was nicht transportabel ist. Der eine Griff ist gerissen und ich bastel einen anderen Griff an diese Sprachtasche ran.
Ja, das Wahnsinnige bei diesem Roman ist ja, Sie müssen auf 500 Seiten diesen Ton irgendwie durchhalten.
Also das Positive ist, auch der Autor hat es nicht ganz durchgehalten. Am Schluss wurde er etwas pathetisch, da mussten wir etwas fallen, die Lektorin und ich.
Corrigé.
Es geht ja, darf ich aber da noch was sagen? Eben also das, was Sie ja ansprechen, ist, dass im Grunde genommen, was wir immer aus den Augen verlieren, ist, dass wir auch jetzt jenseits von einer Übersetzung, aber eben auch, wenn wir zusammen sprechen, wir interpretieren Sprache andauernd. Also wir fragen nach, wie meinst du das? Warum tun wir das? Weil wir uns eigentlich auch nicht verstehen. Auch in derselben Sprache kommen wir an die Grenzen und versuchen zu übersetzen. Wie meinst du das, oder? Und das tun sie dann in der Übersetzung ihres Buches, also von diesem Autor, auf eine andere und natürlich professionelle Art. Und es ist eine unglaublich sensible Angelegenheit, dass sie sagen, es gibt Sachen, die sind nicht identisch. Also wir bewegen uns jenseits des Identitären. Wir versuchen, Analogien zu bilden. Sie mussten sehr viel erfinden, nehme ich an. Und das ist ja das Großartige, dass eigentlich aus einem doch schmerzhaften Prozess heraus etwas entsteht, wo Sie eine eben Übertragung finden müssen, die dann funktioniert, damit wir dann nicht andauernd das Gefühl haben, wenn wir das Buch lesen, also was ist denn das jetzt, oder?
Es macht unheimlich Freude, dieses Herausfinden der möglichen Transportierungen. Weil natürlich könnte man den Autor fragen, wie meinst du das, was hast du damit gemeint? Aber er ist ja nicht die persönliche Scheherazade, die einem nächtelang erzählt, was er oder sie damit gemeint hat. Ergo bist du als Übersetzer, Übersetzerin im Dialog mit dem Buch. Das Buch muss dir die Antwort geben. Natürlich schickt man zwischendrin oder am Ende an den Autor die klassische Harry Rowold-Idiotenliste. Ich verstehe nicht, was du meinst und dieses Wort in diesem Kontext habe ich noch nie gehört. Kläre mich auf, aber ich kann ihn so vieles nicht fragen, weil er hat mit diesem Buch abgeschlossen und es käme mir auch vor, als würde ich mich ja jemand ständig dann eine Krücke reichen müssen. Ich bin Übersetzerin, ich muss es selbst hinbekommen.
In diesem ganzen Zusammenhang spielt ja auch eine große Rolle der Rhythmus. Wie kriegt man den Rhythmus hin, weil zum Beispiel bei Ihnen, Melinda, sind ja auch die Sätze teilweise sehr, sehr lang und schwingen so aus. Es gibt, jeder weiß das von Flaubert, diese Wortschöpfung Le Gueuloir, also La Gueule ist die Schnauze. Und er hat alle seine Texte sich laut vorgesprochen, um am Klang kontrollieren zu können, stimmt der Satz oder stimmt er nicht? Hat er die richtige Schwingung oder nicht? Hat er den richtigen Rhythmus oder nicht? Also hat das nochmal, also jetzt nicht vom Schriftlichen her, sondern auch vom Mündlichen her, so durch so eine Werkstatt gehen lassen. Wie ist das bei Ihnen? Ich meine, repetieren Sie auch teilweise die Sätze im Kopf oder laut?
Kommt aufs Umfeld an. Zu Hause kann ich das natürlich ungerührt tun. Ich fahre relativ viel mit dem Zug, da versuche ich das dann eher so für mich hinzuflüstern, bevor ich dann etwas merkwürdig angeschaut werde. oftmals reicht es, wenn man es im Kopf hört. Dann merkt man sofort, sitzt dieses Wort jetzt richtig an der richtigen Stelle oder stimmt dieses Wort oder muss ich da doch irgendwie den Cousin zweiten Grades nehmen, wie Mark Twain sagt. Aber manchmal ist es wirklich, es muss mündlich klingen. Ich muss es hören, ob es sitzt. Ja, absolut.
Ja, ich glaube einfach, dass, was ich vermutlich schon sehr oft gesagt habe, dass ich habe sehr großes Vertrauen zum Ohr. Also manchmal merke ich, dass ich eigentlich ein nicht visueller Mensch bin. Also natürlich, das Lesen funktioniert visuell, aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber erstmal, wenn ich das höre, wenn ich mir das selber vorlese, dann merke ich ganz genau, ob der Satz funktioniert oder nicht. Und funktioniert heißt eben, ich weiß genau auch, wo diese Satzzeichen sitzen müssen. Also wo ein kurzes oder längeres Komma angebracht ist und wo ein Punkt angesetzt werden muss, ein Semikolon, Gedankenstrich, was auch immer. Weil diese Satzzeichensetzung sind ja musikalische Zeichen im Grunde genommen.
Also unabhängig von der Grammatik.
Unabhängig von der Grammatik. Und da kann man plötzlich etwas herausfinden, was sozusagen nur von den Wörtern her gar nicht gegeben ist. Und ich glaube auch, dass man, also ein Mensch, der keinen Rhythmusempfinden hat, also ich glaube, das ist sehr schwer dann zu schreiben, weil das wirklich eine Voraussetzung ist. Also das so zu hören, dass das erstens mal also von Vokalabfolgen, von den klingenden Konsonanten, dass das stimmig ist, aber eben auch essentiell, das ist etwas, was mich heute so nervt, diese Abwesenheit jeglicher Sensibilität gegenüber den Satzzeichen. Man macht Sätze wirklich kaputt, wenn man an falschen, und das heißt überhaupt nicht, dass man grammatikalisch korrekt sein muss. Eben, das kann sich sehr verschieben, je nachdem, je nach Stoff. Aber eine Aufmerksamkeit zu haben gegenüber diesen Zeichen, diesen kleinen Zeichen, das finde ich wirklich eine Essenz.
Ja, ich leide da gerade körperlich, seelisch mit. Mein derzeitiger Autor, den ich übersetze, liebt den Bindestrich. In allen Kontexten, auch wenn er nicht passt. Und das tut mir wirklich im Ohr weh beim Lesen. Bub, da gehört kein Gedankenstrich hin. Mach was anderes. Und ich bedauere, kleine Abschweifung Rande, sehr das Aussterben des allmählichen des Semikolons. Ich finde es ein wunderbares Satzzeichen, das, ja, das so bedeutungsvoll ist und das allmählich wirklich sehr auf dem Rückzug begriffen ist.
Also Semikolon finde ich auch was ganz Apartes. Und wie man es einsetzt, da ist man immer stolz, weil man sagt, damit drücke ich was aus. Mhm. Hoffentlich kapiert es der andere.
Ja, und nur ganz kurz noch, also auch eben bezüglich den Kommata, weil Sie gesagt haben, ich mache so lange Sätze. Was stimmt und auch wieder nicht, weil ich glaube, wenn man das eben liest, sieht man, wo die Gedanken platziert sind. Es ist ja auch eine Gedankenführung durch die Satzzeichen. Und die Kommas, auch wenn man halt nur Kommas setzt, kann man beim Lautlesen merken, dass die Kommas teilweise kürzer oder länger sind. Also wir haben einfach nur ein Komma, aber wenn man eben ins Altgriechische guckt, dann hat man viel mehr Möglichkeiten mal gehabt. Und ich erinnere mich einfach irgendwie intuitiv daran, dass wir eigentlich sehr viele Möglichkeiten haben, Kommatas zu setzen. Und wenn man das hört, dann glaube ich, dann geht einem da auch ein Licht auf.
Ja, wir wollen natürlich, dass uns ganz viele Lichter
aufgehen. Ja, eben. Wir wollen ja eben Gutes im Schilde führen, oder?
Ja, daran arbeiten wir ununterbrochen, zumindest jetzt eine Stunde lang. Sie haben ja auch damit zu tun, mit den, nicht nur in einer Sprache die verschiedenen Nuancierungen herauszuarbeiten, sondern auch das, was so an Einflüssen aus den anderen Sprachen kommt. Sie, Melinda, haben mal gesagt, ungarische Serbin bin ich eigentlich nicht. Serbische Ungarin bin ich eigentlich auch nicht. Eins ist sicher, ich lebe und arbeite in Zürich. Das heißt, da ist die deutsche Sprache natürlich dominant. Dennoch sagen Sie zum Beispiel, dass ungarische Ausdrücke in Ihr Deutsch hineinfließen. Und bei Susan Urban ist es so, dass sie zum Beispiel aus einem Englisch übersetzen muss, wohin die Elemente drin sind, die sie eigentlich gar nicht kennt. Ich glaube, Sie sprechen kein Hindi. Das Ähnliche wird sein mit afrikanischer Literatur, Kiswahili oder was auch immer. Und wie kriegt man diese Sachen raus? Sie müssen sie rauskriegen. Sie haben was versteckt, wo die Frage ist, kann der Leser das entdecken oder ist das nur Ihr Vergnügen?
Ja, also ich hoffe natürlich, dass der Leserin oder die Leserin entdeckt. Es gibt sehr viele ungarische Redewendungen, die kann ich nicht einfach so eins zu eins ins Deutsche übertragen, weil das eben dann niemand versteht, dann ist es kein Lesevergnügen. Und insofern arbeite ich auch als Übersetzerin, logischerweise, dass ich dann versuche, solche Redewendungen so zu übertragen, dass dann das eben passiert, dass man eine Freude empfindet und denkt, ja, okay, das ist jetzt ein Ausdruck, den habe ich noch nie gehört im Deutschen. Das ist ja logisch, dass man ja nicht hinschreibt, ja, das ist jetzt eigentlich eine ungarische Redewendung, aber eben dann so liest, wo man dann wirklich eine Freude daran hat. Und ich glaube, dass das natürlich über die Wortebene hinausgeht, Redewendungen, aber eben auch die Syntax, dass ich das Gefühl habe, die ungarische Sprache, die überall verdichtet, die sucht überall nach Verdichtungen, die hat mein Deutsch so geprägt, das Deutsche, das eben mit diesen vielen Nebensätzen, ich liebe Kleist über alles, das ist völlig eine andere Richtung, in der sich das Deutsche bewegt. Und wenn ich das zusammendenke, gibt das einfach eine neue Farbe in dieser Sprache. Und ich glaube, was für mich eine ganz tolle Erfahrung war, dass ich jetzt ein Gedicht übersetzt habe vor einer gewissen Zeit vom Italienischen ins Deutsche. Und ich spreche überhaupt nicht Italienisch, aber ich habe eine Übersetzung gelesen und mit der war ich überhaupt nicht zufrieden. Und habe dann gesagt, okay, aber statt unzufrieden zu sein, versuch doch mal. Das ist ja sicher nicht ganz einfach. Und dann habe ich echt so an einem kleinen Gedicht wirklich sehr lange gearbeitet. Also daraus würde kein Buch. Wenn ich in diesem Rhythmus arbeiten würde, hätte ich 10 Jahre an diesem Buch gehabt. Aber nur um zu sagen, die Lust, das zu übertragen, ist eben dadurch entstanden, dass ich diese Übertragung gelesen habe und nicht zufrieden war damit. Und dann, ich finde auch, die Voraussetzung ist nicht gegeben, dass man diese Sprache einfach spricht, perfekt, sondern dass man ein Gefühl für diese Sprache hat, jetzt eben in meinem Fall das Italienische, das ich schon seit meiner Kindheit immer wieder höre und ich habe einen italienischen Cousin und so weiter und habe gemerkt, da will ich mal rausfinden, ja, schaffst du sowas überhaupt? Und das war wirklich jetzt neben meiner Autorinnentätigkeit eine sehr schöne Herausforderung.
Es erinnert mich irgendwie eine Kollegin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die sagte, mein Englisch ist während meiner Übersetzertätigkeit nicht besser geworden, aber mein Deutsch. Um die Hindi-Frage zu klären, es ist doppelt schwierig. Einerseits, weil ich kein Hindi spreche und wie gesagt die Syntax extrem flexibel ist. Ich habe natürlich ein paar Menschen in meinem Umfeld, die Hindi sprechen oder Hindi-Muttersprachler sind, aber die kann ich, siehe vorhin, Scheherazade, auch nicht ständig fragen. Das ist das eine. Das andere ist, ich kenne den Autor in aller Regel nur flüchtig, meistens per Mailkontakt. Ich weiß nicht, wie er im Allgemeinen mit der Sprache insgesamt umgeht. Ich kenne nur dieses Werk von ihm. Das heißt, ich weiß nicht, was ist bei ihm idiosynkratisch. Ich habe mich, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mich ein paar Mal gefragt, kommt das jetzt aus dem Ungarischen, kommt das aus dem Serbischen, kommt das aus dem Schweizerdeutschen, weil ich da auch ein paar Ausdrücke nicht kenne, oder ist es einfach nur Melinda? Und das ist oftmals ein Rätsel, das ungelöst bleibt, was die Sache aber ungemein reizvoll macht und einem auch einen größeren Spielraum gibt. Könnte es so oder so lösen. Ich kann so oder so dem Autor gerecht werden.
Mhm. Ja, schön. Nun gibt es auch nochmal die Besonderheit der deutschen Sprache. Ich komme darauf in einer längeren Diskussion mal mit Rafik Shami, sagte er, wenn ich die Geschichte arabisch schreibe, dann ist sie blumig, wunderbar. Wachsen exotische Gewächse. Dann sage ich, nein, das ist zu arabisch, jetzt schreibe ich es auf Deutsch. Und er sagte, dann kommt ein mageres Gerüst dabei raus. Und er sagte, nein, so ist meine Geschichte auch nicht gemeint. Und Sie, Melinda, haben auch mal davon gesprochen, dass Sie Magerdeutsch schreiben. Also das heißt, oder in Gefahr sein könnten. Das heißt, die deutsche Sprache hat sozusagen ein Timbre, was sich mit anderen Sprachen nicht unbedingt mit denen harmoniert. Und man gerät da in eine Schieflage.
Naja, also Magerdeutsch habe ich in einem ganz anderen Kontext gesagt, habe ich mal gesagt, das war für mein erstes Buch. Und zwar, ich habe Geschichte studiert und habe mich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass die deutsche Sprache darunter sehr gelitten hat. Ich bin nicht die Erste, die das sagt. Und mein Anliegen für mein erstes Buch war, die Sprache abzuspecken. Eigentlich keine Adjektive zu gebrauchen oder so wenig wie möglich. Überhaupt keine Superlative. Sehr oft mit Verben zu arbeiten, mich auf die Suche zu machen nach den Verben. Und deswegen habe ich gesagt, ich schreibe Magerdeutsch. Für das zweite Buch war das ganz anders. Da habe ich mich auf die Suche gemacht nach eben ungarischen Redewendungen, nach der serbischen Syntax, nach schweizerdeutschen Wörtern. Das war eine ganz andere Geschichte und ich weiß nicht, da würde ich jetzt diesen Begriff Magerdeutsch nicht brauchen. Ich glaube, das Deutsche ist sehr, sehr vielseitig, ermöglicht viel, aber es ist eine Sprache, die belastet ist. Sie hat eine ganz andere Geschichte, aber ich meine, wir könnten auch von der ungarischen Belastung sprechen, die ist nämlich auch da. Damit müssen wir uns als Schreibende auch auseinandersetzen und ich tue das einfach immer wieder. Aber ich würde ja nie sagen, beispielsweise Wege Sebald schreibt Magerdeutsch. Ich meine, das ist eine unglaublich klingende, also, schöne Sprache.
Das war auch nicht gemeint.
Eben, das weiß ich. Aber ich sage nur,
ist auch kein Magerer.
Eben, es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die sehr blumig schreiben. Aber ich glaube einfach, dass die Bewusstheit gegenüber der Sprache und Sprachgeschichte eine Voraussetzung ist zum Schreiben und auch zum Übersetzen. Es gibt eine kollektiv geprägte Sprache und da kann man dann eben auch ausbrechen oder sie neu versuchen zu erfinden, in einem gewissen Rahmen natürlich.
Ja, das Zauberwort, also für mich gibt es zwei Zauberworte im Deutschen. Das eine sind Neologismen, die man sich relativ leicht zusammenbasteln kann durch den Aufbau der deutschen Sprache. Hier mal ein Präfix und dann Kompositor, die einfach wunderbar sind, die kaum eine Sprache so hat wie das Deutsche. Ich will jetzt keine Donaudampfschifffahrtskapitäne hier erwähnen, aber das wäre viel zu platt. Aber es geht in diese Richtung, dass man dann durch die Kombination zweier Wörter, dass diese Verschmelzung einen Horizont öffnet und als Gegengewicht zu dieser Unblumigkeit dienen kann, die das Deutsche definitiv nicht hat, weil wenn es blumig im Deutschen wird, wird es kitschig und pathetisch und das
eben, aber das hat auch mit der Geschichte dieser Sprache
und Sprachgemeinschaft. Ja, im 19. und 18. Jahrhundert gab es da überhaupt keine Probleme. Da eben war Pathos
angesagt.
Saß da in jedem Satz und es war gut so.
Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs eine alte, erfahrene Übersetzerin ins Spiel bringen, Svetlana Gaya, die den ganzen Dostojewski neu übersetzt hat. Sie nannt das die großen Elefanten, das ja auch sehr schön in einem Film eingefangen ist. Und sie hat immer sehr gerne Novalis zitiert, und zwar ein Motto von Novalis, das heißt, am Ende ist alle Poesie Übersetzung. Können Sie damit was anfangen? Am Ende ist alle Poesie Übersetzung. Das sagt natürlich eine Übersetzerin gerne. Vielleicht fangen Sie an, Susan.
Ja, was ist Poesie anderes als Gefühle, Emotionen, Gedanken einzufangen, die ja völlig unausgegoren einmal durchs Hirn schwirren oder im Körper fühlbar sind. Und die wollen übersetzt werden und herauskommt dann Poesie. So verstehe ich momentan Herrn Novalis. Ich weiß nicht, ob er mir recht geben würde.
Wir haben alle Freiheit, das zu interpretieren.
Ja, also ich glaube, ja, ich kann nicht so viel hinzufügen, weil ich wirklich glaube, dass das, was ich gesagt habe mit der literarischen Sprache, dass man eigentlich auch immer zu dem Punkt kommt, wo man an die Grenzen des Erfassbaren vorstoßen muss und manchmal auch Dinge schreibt, die man selber nicht begreift. Und dieses Nicht-Begreifbare und Nicht-Sagbare, das ist immer auch in der Sprache drin. Und in unserer Welt, die auf eben Funktionalität und auf Brauchbarkeit getrimmt ist, vergessen wir das, dass eigentlich die Poesie erst da ist, wo auch die Reduzierbarkeit auf nur Verständnis in dem Sinne von alles klar, das ist keine Poesie. Poesie fängt da an, wo es eben nicht mehr genauso klar ist, worum es eigentlich geht. Also so verstehe ich das auch, dass es immer ein Ausloten ist, immer ein über die Grenzen gehen ist.
Was mir daran gefallen hat, ist dieser Begriff, dass die Sprache eben nicht Sprache ist, sondern sie ist immer Übersetzung. Mhm. Es gibt keine Sprache als Sprache, sondern egal, wie wir die Sprache einsetzen.
Genau.
Sie hat immer eine Metaebene oder mehrere sogar. Und das.
Und eben auch in der eigenen Muttersprache.
Ja, in der Muttersprache, genau. Das meine ich gerade. Mhm. Also, dass es nicht darum geht, ich übersetze aus einer anderen Sprache. Auch dieses Wort ist ja so markant. Man kann sagen übersetzen oder man kann sagen übersetzen. Mhm. Und das hat etwas anderes zur Bedeutung und drückt aber die ganze Ambivalenz, die darin steckt, dass man sagen kann, Leben ist übersetzen, denn wir leben ständig in einem Zustand der Übersetzung, der Interpretation, der Neudefinierung und das alles mal in vielen Sprachen und mal in einer Sprache. Gut, dann möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich glaube, es war eine so ganz lebhafte Diskussion, wie Sie von Ihrem jeweiligen Beruf her die Sprache doch zu einem klingenden Instrument machen. Und das fand ich sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.